Moin Moin und welcome zu einer neuen Folge Frag Calcio, diesmal offensichtlich nicht mit Nico, nicht mit Niklas und nicht mit Christoph, sondern das erste Mal mit mir. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Ich hatte wirklich Spaß dabei, mir die vielen Fragen durchzulesen, mir vor allem auch welche auszusuchen, bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen in so ein paar Gedankenspiele reinzukommen. Dementsprechend freue ich mich sehr und würde sagen, wir starten einfach mal rein mit der ersten Frage von Janwo437. Moin, moin zurück. Ein kleines HSV, entweder oder. Uwe Seeler oder Horst Rubisch, fällt mir schwer, weil ich liebe Horst Rubisch wirklich und er hat auch gerade nach seiner Karriere viel für den HSV getan, aber Vereinsikone Nummer 1 geht nicht anders, Uwe Seeler. Manfred Kaltz oder Thomas Doll, auch hier, ich liebe Thomas Doll sehr, aber Rekordspieler vom HSV, Manny Kaltz, führt keinen Weg dran vorbei. Sergej Barbaris oder Raphael van der Vaart, ich bin 2002 geboren, das heißt, ich war 3 bis 4, als Raphael van der Vaart zum HSV kam. Er war der Spieler meiner frühen Jugend und dementsprechend muss er dieses Head-to-Head gewinnen. Felix Magath oder Rodrigo lautete die Frage. Da frage ich mich so ein bisschen, welcher Rodrigo im HSV-Kontext gemeint sein soll, weil eigentlich gibt es keinen. Ist aber auch völlig egal, weil die Antwort so oder so immer Felix Magath lauten würde. Der Pokalheld von 83, auch da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Kevin Keegan oder Pierre-Michel Lasogga? Ja, talk about ungleiches Matchup. Kevin Keegan, obviously, auch für seinen Nummer 1 Hit damals. Ich empfehle euch, oder Top 10 Hit war das, glaube ich. Ich empfehle euch, hört mal rein, er hat einen Popsong aufgenommen. Heiko Westermann oder David Jarolim? Ich bin tatsächlich Westermann-Fan immer gewesen. Er steht ja sowieso aktuell hoch im Kurs als Co-Trainer von Hansi Flick. Aber trotzdem, David Jarolim, Ivica Olic oder Mladen Petric. Einfache Sache für mich, Mladen Petric ist wahrscheinlich mein Lieblingsfußballer im HSV-Kontext aller Zeiten. Insofern auf jeden Fall Petric. Grüße aus dem echten Norden, Grüße zurück. Ich gehe mal davon aus, damit ist Schleswig-Holstein gemeint. Also Grüße zur Wiese hinter Hamburg. Nächste Frage von Gwindblade. Moin Mia, wie findest du die Entwicklung von Jeff Chabot? Abgesehen von seiner dummen Gelb-Roten spielt er diese Saison eine absolute saubere Rolle und ist vor allem, was Verteidigung angeht, extrem stark. Mit 26 jetzt auch im besten Alter, einer für die Nationalmannschaft. Viele Grüße aus der Stadt mit der schönsten Bahnhofskapelle. Grüße zurück. Erstmal zum ersten Teil, die Entwicklung. Absolut positiv. Ich glaube, das gibt es nicht zu... Kann man nicht leugnen, aber bei all dem Lob für, sag ich mal, den neuen VfB-Chabot darf man nicht vergessen, dass er auch bei Köln schon einfach echt spitze war, obwohl Köln abgestiegen ist. Es war irgendwie klar, dass er das, ich sag mal, in Anführungszeichen sinkende Schiff am Ende verlassen würde und für ihn auch der absolut richtige Move. Er hatte letztes Jahr schon eine Zweikampfquote von 68%. Damit hat er prozentual gesehen die meisten Zweikämpfe der Liga gewonnen. Auch die Kopfball-Duellliste führte an mit 78%. Einsatz, Leidenschaft, Willen, all die Qualitäten, die jetzt auch so VfB-Fans schätzen an Chabot. Ich glaube, die hat er auch im Kölner Dress gezeigt. Dort sowieso ja null verbrannte Erde hinterlassen. Das Bemerkenswerte ist jetzt aber, dass er es geschafft hat, von Anfang an so gut reinzupassen in das System von Sebastian Hoeneß. Ich habe da mit Nico Anfang der Woche bei 50+2 auch schon drüber gesprochen. Es ist schon einigermaßen absurd, dass Chabot null Anlaufzeit brauchte beim VfB, weil das, was er dort jetzt machen muss, ja teilweise sehr neue Aufgaben für ihn sind. Ich meine, er kommt von einem Absteiger, wo man eben hinten drin stand, wo seine Kernaufgaben das Verteidigen waren etc. pp. Und muss jetzt unter Hoeneß schnelles, flaches Aufbauspiel teilweise machen. Die Abwehrlinie steht viel höher, was heißt, dass das Stellungsspiel auch wichtiger wird. Und er hat keine großen Schwierigkeiten, sich dort einzufügen. Gegen Juve war er zum Beispiel einer der Besten auf dem Platz. Und das ist schon einigermaßen bemerkenswert. Man sieht es aber auch ein wenig in den Statistiken. Er hat jetzt schon 54 Key-Passes gespielt für den VfB in den 8 Spieltagen, die jetzt gespielt sind in der Bundesliga. In der ganzen letzten Saison für Köln waren es in Anführungszeichen nur 81. Wenn er auf dem Niveau bleibt, wird er diese Zahl weit, weit übertreffen. Er spielt pro 90 Minuten jetzt doppelt so viele kurze Pässe wie letztes Jahr. Allgemein 70 Pässe pro 90. Letztes Jahr waren es 45, also bei insgesamt Pässe, nicht nur kurze. Spielt auch sehr viel mehr progressive Pässe und so. Also das spiegelt sich auch alles in den Statistiken wieder und er macht es sehr gut, ist auch im Vorwärtsverteidigen sehr viel besser geworden, fängt mehr Bälle ab, führt mehr Zweikämpfe im letzten Drittel. Das ist alles schon sehr solide und kann man nur applaudieren, finde ich, weil es ja schon dann ein großer Unterschied ist zu dem, was er letztes Jahr, also was letztes Jahr von ihm erwartet wurde. Zum zweiten Teil der Frage, ob er Nationalspieler werden könnte. Ehrlich gesagt, ich glaube, why not? Weil ich glaube sogar, vielleicht wäre das letztes Jahr schon zum Thema geworden, wenn er nicht für Köln gespielt hätte, die ja eben nun mal tief im Abstiegskampf steckten und dann schlussendlich auch abgestiegen sind. Ich glaube, unter Julian Nagelsmann steht das Leistungsprinzip im Vordergrund. Er hat schon öfter mal Bundesligaspieler für irgendwie eine gute Form belohnt, auch wenn Chabot dann vielleicht nicht in erster Reihe oder in irgendwie Stamm-Innenverteidiger werden würde oder mit zu einem großen Turnier fährt, kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht als Ergänzungs- bzw. Kaderspieler irgendwann mal ran darf. Ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, neben wem er in der Innenverteidigung spielen könnte in der Nationalmannschaft, um seine Stärken und Schwächen irgendwie so ein bisschen auszutarieren. Bin dann am Ende bei Jonathan Tah gelandet, weil Chabots Stärke ist ja vor allem, sich an so einem Zentralstürmer irgendwie festzubeißen, bisschen wie Antonio Rüdiger auch, den so ein ganzes Spiel zu beackern, hat dafür aber seine Schwächen eben vor allem in der Geschwindigkeit. Er pendelt sich da immer so zwischen 31,2 bis 32,5 Stundenkilometer ein, was so die Höchstwerte über verschiedene Saisons betrifft. Jonathan Tah ist da wesentlich schneller, ist auch Rechtsfuß. Chabot wäre einer der wenigen Linksfüße dann in der Nationalmannschaft. Noch ein Pluspunkt, und Tah könnte auch seine, wenn auch jetzt beim VfB nicht eklatanten, aber doch etwas vorhandenen Schwächen im Aufbauspiel ausgleichen. Insofern könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also Chabot durchweg positiv und Nationalspieler, why not? Mal gucken. Nächste Frage von ABCDEFG. Moin Mia, der FC Bayern hat ja meistens den Anspruch, dass die besten deutschen Nationalspieler bei denen auflaufen. Einige wenige wie Khedira oder Netzer haben dies aber nie gemacht. Wie sehe deine Top 11 aus mit den besten deutschen Spielern, die nie bei Bayern waren? Sehr interessante Frage, wo ich auch sehr viel Spaß bei hatte, mich mal so ein bisschen durch die einzelnen Positionen zu denken und zu denken, hey, wer war denn vielleicht Nationalspieler, der nie für die Bayern gespielt hat, der in diese Elf gehört. Ich habe mich jetzt hauptsächlich auf Spieler beschränkt, die nicht mehr aktiv sind, damit es auch irgendwie ein schlüssiges Bild ergibt und nicht dann irgendwelche Eventualitäten, die gar nicht eingetreten sind, noch eine Rolle spielen. Aus genau diesem Grund habe ich mich im Tor auch nicht für Marc-André Ter Stegen entschieden, sondern für Jens Lehmann, der, das vergisst man manchmal, bei Arsenal wirklich einfach Weltklasse war. Heute spricht man über ihn aufgrund von anderen Dingen, Stichwort Kettensäge und so weiter und so fort. Aber ich finde, mit Jens Lehmann im Tor muss man sich wirklich absolut gar keine Sorgen machen, obwohl auf der Torwartposition sowieso einige in Frage gekommen wären. Ich denke an Andy Köpke, an Bernd Schuster, den blonden Engel, an Uli Stein und so weiter und so fort. Aber habe mich für Lehmann entschieden, dann vorweg, wird eine sehr offensive Elf, wundert vielleicht niemanden, aber in der Abwehrreihe Fritz Walter, der Held von 54, Karl-Heinz Förster, auch Europameister geworden, und Manni Kaltz, da kommt dann vielleicht wieder mein HSV-Bias durch, aber als rechter offensiver Außenverteidiger wird dann für die Bananenflanken zuständig sein. Vor der Abwehrreihe überrascht, glaube ich, niemanden, der einzige Ballon d'Or-Gewinner aus Deutschland, der nie bei den Bayern war, Matthias Sammer. Mesut Özil davor gehört für mich absolut da rein, ins Mittelfeld, keine Frage. Sami Khedira habe ich mich dann entschieden, der schon in der Frage vorkam. Habe hier kurz über Marco Reus nachgedacht, aber dachte dann A, aktiver Spieler, und B, am Ende wird es dann vielleicht ein bisschen zu offensiv, denn ich habe noch davor so ein bisschen eine Art Doppelzehn, wenn man so will, aus Günther Netzer, weil, glaube ich, muss ich auch nicht viel zu sagen, und Felix Magath. Auch, wie gesagt, Pokalheld vom HSV, vielleicht ein bisschen Bias dabei. Und im Doppelsturm Uwe Seeler, der One-Club-Man, und weil es nur einen gibt, natürlich Rudi Völler. Ich habe mich dann noch gefragt, wer könnte diese Mannschaft trainieren? Hier habe ich ein bisschen geschummelt, weil es jetzt keiner, der nicht mehr im Fußball aktiv ist, aber nicht mehr als Trainer. Deswegen sage ich einfach mal Jürgen Klopp. Warum nicht? Nächste Frage von Jasmin Neitzel 9067. Hey, hi zurück. Kultige Fußballer als Co-Trainer, haben sie tatsächlich eine Zukunft? Was erwartest du von den Trainerkarrieren von Sandro Wagner und Heiko Westermann? Und ist ihre besondere Art von Kultstatus als Aktive eine Hilfe oder eher ein Hindernis? Beste Grüße zurück. Gute Frage. Sandro Wagner und Heiko Westermann sind, wie auch schon hier in der Frage steht, ja nicht die typischen so Ex-Profis, die irgendwann zu Trainern wurden, weil sie eben diesen leichten Kultstatus im Falle von Westermann vielleicht auch ein bisschen negativ konnotiert, mit diesem Halbmensch, Halbtier, was ja manchmal auch irgendwie als Witz ausgelegt wurde, genießen. Ich glaube schon, dass einem das manchmal auf die Füße fallen kann, weil halt schnell Sprüche gemacht werden. Ich meine, wir haben alle gesehen, was im Internet passiert ist, als Hansi Flick Heiko Westermann ins Boot geholt hat beim FC Barcelona. Ich glaube, dass das nicht nur positiv sein kann, aber im Endeffekt findet das vielleicht auch alles ein bisschen in der Bubble statt und in der Branche hat man zum Beispiel, hat niemand beim Verband zum Beispiel in Frage gestellt, als Sandro Wagner Co-Trainer vom DFB wurde, weil alle wussten, okay, der hat schon bei Haching einfach gute Arbeit geleistet, auch als Cheftrainer und ist einfach ein kompetenter Trainer. Die beiden sind ja ehrlicherweise auch schon erfolgreich, haben zwei Co-Trainer-Jobs, die, glaube ich, zu den begehrtesten der Welt gehören, bei der Lazio und beim FC Barcelona. Und ich glaube, am Ende des Tages ist ein Ex-Profi-Status, egal ob mit Kult behaftet oder nicht, immer eine Hilfe, weil du kommst einfach an Jobs. Du kennst die Leute, wenn du den Verantwortlichen gegenüber sitzt, die haben mit dir vielleicht schon vor 10 Jahren mal gesprochen und wenn du dich da nicht völlig dämlich angestellt hast, kriegst du den Job eher. Du hast Connections, du genießt auch bei den Fans teilweise schon ein Standing, was so No-Names, die vielleicht keine erfolgreiche Karriere als Aktive einfach nicht hatten. Heiko Westermann zum Beispiel hat beim HSV hospitiert eine Weile, da kommst du ja auch nicht einfach so ran, wenn du da keine Verbindung hast. Insofern würde ich trotzdem immer noch sagen, dass egal wie viel Kult, egal wie viel Häme da manchmal drumherum ist, ist es schon einfacher als Ex-Profi, egal mit welchem Status, an Trainerjobs zu kommen. Nächste Frage kommt von Adrian SFS. Moin Mia, es wird ja immer wieder über die Attraktivität der Bundesliga im Vergleich zur zweiten Liga gestritten, gerade auch in Bezug auf die Vermarktung. Wie stehst du als jemand, der Fan eines sehr großen Vereins ist, der aber in Liga 2 spielt, zu dem Thema und was wären deine Lösungsansätze? Lieben Gruß vom deutschen Eck. Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage. Als jemand, der eben Fan vom HSV ist, beschwere ich mich erstmal nicht, dass auch Traditionsvereine in der zweiten Liga spielen oder vor allem Traditionsvereine spielen. Das klingt vielleicht so ein bisschen nach Hamburger Arroganz an der Stelle, aber man spielt schon lieber gegen Hertha, Köln, Schalke und so, wo dann die Stadien voll sind und man einfach das Gefühl hat, okay, hier kommen unglaublich viele Menschen ins Stadion, denen das Ganze viel bedeutet. Das macht ja einfach schon, gerade wenn du vor Ort bist, viel aus. Insofern beschwere ich mich erstmal nicht. Bin aber auch Fan der Bundesliga und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die erste Liga einfach weniger attraktiv ist, beziehungsweise dort so ein Stück weit eine Verzwergung stattfindet, wenn all die großen Vereine eine Etage tiefer spielen. Das Ganze ist so ein bisschen ein Zwiespalt, weil wenn man mit Verantwortlichen spricht, und das ist einfach so, das habe ich aus erster Hand erlebt, niemand freut sich so richtig über diese Verzwergung der Bundesliga, es sei denn, man ist gerade Verantwortlicher bei einem der kleineren Vereine, die jetzt dabei sind, wie Hoffenheim oder irgendwie sowas, weil das eben der Attraktivität der gesamten Liga nicht gut tut und das wiederum auch dem Konto der einzelnen Vereine nicht gut tut. Auf der anderen Seite wollen natürlich Verantwortliche von großen Vereinen auch, dass es einfacher ist, an Geldquellen zu kommen, um international mitzuhalten. Also einfacher ist, Investoren, Sponsoren zu bekommen. Was aber eben dazu führt, dass Vereine wie Hoffenheim, RB Leipzig, ja auch Bayer Leverkusen und so weiter und so fort alle in der Bundesliga spielen. So ein bisschen so ein Gegensatz. Ich glaube, da kommt man aber auch nicht raus. Wir haben in Deutschland schon so eine Zwischensituationen, zwischen, ja, es gibt so ein paar 50+1 Ausnahmen, aber eben nicht so viele. Und jetzt hat man ja jüngst versucht, mit dem DFL-Investorendeal sich irgendwas Neues zu überlegen, eine neue Art und Weise, Geld in die Liga zu bekommen, um auch sie ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ein bisschen die Auslandsvermarktung zu promoten. Und ich glaube, das ist im Grunde genommen, also Neuerungen sind im Grunde genommen nötig für die Bundesliga, weil sie im internationalen Vergleich abfällt, weil sie auch einfach weniger attraktiv ist, auch durch die Verzwergung. Ich glaube trotzdem, und das habe ich zu Genüge schon an anderer Stelle gesagt, dass so ein Investorendeal durch irgendwelche Private Equity Investoren keine Lösung ist, weil du die Schere noch größer machst. Und das, was die Bundesliga wirklich braucht, oder zumindest in der Form, wie es angedacht war, machst du die finanzielle Schere größer. Und das, was die Bundesliga wirklich braucht, ist ein kompetitiver Wettbewerb, wo man einfach die Liga guckt und nicht von Spieltag 3 schon weiß, dass die Bayern Meister werden. Und das schaffst du damit nicht. Es ist so ein bisschen, es ist echt schwierig, weil die finanziellen Situationen sehr, sehr schon festgewachsen irgendwie sind. Es gibt nicht diese eine Lösung. Man könnte natürlich irgendwie den TV-Zuschauerfaktor in der Geldverteilung im Schlüssel irgendwie betonen, sodass Traditionsvereine dann zwangsläufig mehr Geld bekommen würden, weil mehr Leute einschalten. Aber ob das dann so ganz fair ist, ist vielleicht eine andere Frage. Es ist eine vertrackte Situation. Zur Not würde ich aber im Endeffekt immer sagen, gerade wenn es um Auslandsvermarktung geht, die Fans, die schon da sind, auf denen sollte die Priorität liegen und nicht daran, irgendwelche möglichen Märkte auf der anderen Seite der Welt zu erschließen. Dann als nächstes eine Frage von Discord, und zwar fragt RemusTG17, Servus Mia, Florentino Perez oder Uli Hoeneß, wer war wichtiger für seinen Club? Alles Güte, haha, den habe ich natürlich noch nie gehört. Grüße aus Österreich, Grüße zurück erstmal. Eine sehr interessante Frage, über die ich länger nachgedacht habe, nicht, weil ich nicht wusste, wer für mich die wichtigere Figur für seinen Verein ist, sondern weil ich einfach sehr gerne und sehr häufig über das Vermächtnis von Uli Hoeneß nachdenke. Aber da komme ich gleich zu, denn vorweg, sie sind beide immens wichtig. Ich glaube, es würde für ihren jeweiligen Verein gewesen. Ich glaube, es würde hier völlig den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles erzählen würde, was sie für ihren jeweiligen Club getan haben. Das kann ich auch gar nicht. Da haben wir ja auch alle gar keine Einblicke rein. Aber um mal das kurz irgendwie zu skizzieren. Florentino Perez ist rund um die Jahrtausendwende in den Club Real Madrid als Funktionär eingestiegen, hat seitdem Real als feste Größe des europäischen Fußballs, die Real ja schon vorher war, immer nur noch weiter zementiert und vor allem dafür gesorgt, dass der Verein Konkurrenten überholt hat, zumindest zwischenzeitlich. Er hat die Galacticos zusammengestellt, die ja vielleicht sportlich nicht immer ganz so erfolgreich waren, aber zumindest zum Markenkern von Real Madrid beigetragen haben. Er hat diesem Verein unglaublich viel Kohle in die Kassen gespült, indem er damals, als Beckham und Co. kamen, festgelegt hat, dass sie ihre oder Teile ihrer Bildrechte an den Verein abtreten werden müssen, was im Fußball damals einfach nicht gang und gäbe war und Real so viel Geld gemacht hat, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Er hat es geschafft, zwar ja, viel Geld auszugeben, weil Real nun mal auch viel davon hat, aber nicht so völlig wahllos, wie PSG es zeitweise gemacht hat, wie Chelsea es jetzt vor allem aktuell macht und wie auch Barcelona es zwischendurch an ein, zwei Stellen gemacht hat und hat es damit geschafft, an all denen vorbeizuziehen, die Champions League zigmal zu gewinnen mit diesem Verein, hat auch oftmals, was Trainer angeht, das richtige Händchen bewiesen. Alles schön und gut, trotzdem lande ich am Ende bei Hoeneß, weil man muss sich das mal vor Augen führen. Heute redet man manchmal ein bisschen despektierlich über Uli Hoeneß, weil er, ja, man sagt, ja, der Chef vom Tegernsee, der kann es nicht lassen und der funkt immer noch dazwischen und wenn ihm langweilig ist, ruft er im Doppelpass an und der lässt Oliver Kahn nicht machen und jetzt lässt er auch Max Eberl nicht machen und kann es eben einfach nicht lassen und das mag alles stimmen, aber trotzdem vergisst man dadurch ein bisschen oder es rückt zumindest ein bisschen in den Hintergrund, dass Uli Hoeneß sein gesamtes Leben dem FC Bayern gewidmet hat und dieser Verein nie heute da wäre, wo er ist, wenn dieser Mann nicht für ihn gearbeitet hätte. Wie gesagt, ich kann gar nicht alles aufzählen, aber nur mal so ein paar Sachen, um ein bisschen klar zu machen, was Hoeneß alles geleistet hat. Er hat den FC Bayern als ersten Verein Deutschlands unabhängig von Ticketverkäufen gemacht finanziell, so dass als dann in den 70ern der sogenannte Bundesliga-Skandal passiert ist, also wo es um Wettskandale ging etc. pp. Und in der Folge die Zuschauerzahlen runtergingen, der FC Bayern keine finanziellen Probleme hatte. Er hat das alles gemacht, indem man dann das Merchandising nicht mehr zentralisiert über die Liga hat stattfinden lassen, sondern er einfach den FC Bayern sein eigenes Merchandise hat verkaufen lassen. Er hat die Allianz Arena in die Wege geleitet. Er hat damals, als der Schlüssel für die TV-Geldverteilung beschlossen wurde, war er maßgeblich daran beteiligt, dass der am Ende genauso aussieht, wie es dem FC Bayern gut tut, in erster Linie. Er hat unheimlich viele wichtige Transfers eingefädelt. Er hat auch viele wichtige Trainer geholt, auch wenn er da nicht immer richtig lag, aber das Ist halt so. Aber das war alles das Finanzielle und Sportliche. Fast viel, viel wichtiger ist, was Uli Hoeneß für den Verein geleistet hat. Und da liegt vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu Florentino Perez. Ich meine, Uli Hoeneß hat schon für diesen Verein Transfers eingetütet oder das Vereinsleben geprägt. Da war er selber noch Spieler. Er hat es geschafft, eine Vereinskultur zu etablieren. Er hat Ikonen wie Gerd Müller, als er Alkoholprobleme hatte, aus der Patsche geholfen. Der hat bei ihm gewohnt. Er war Wegbegleiter von so ziemlich jeder Legende, die dieser Verein hat. Er hat so ein bisschen auch das Klima rund um den Club geprägt. Dieses Mia San Mia, was den FC Bayern vielleicht auch international von großen Konkurrenten wie Real Madrid ein bisschen unterscheidet. Er hat sich zwar oft genug auch mit der aktiven Fanszene angelegt, aber sich zumindest immer dafür interessiert, was sie zu sagen hatten, was man auch nicht über viele der Verantwortlichen von großen Vereinen sagen kann. Er ist auch im Unterschied zu Perez nicht als Unternehmer oder Ex-Politiker eingestiegen, sondern als Spieler, als jemand, der den Fußball liebt. Ich muss immer daran denken, es gibt eine sehr gelungene Biografie über Uli Hoeneß, die ich wirklich empfehlen kann. Sie heißt Aus Liebe zum Spiel von Max Jakob Ost. Und im letzten Kapitel trifft er ihn zum Interview, nachdem er es lange versucht hat, wo Uli Hoeneß dann selber sich selbst vergleicht mit Nasser Al-Khelaifi, also der Präsident und Investor von PSG, und sagt, ist schön und gut, was diese Menschen alles an Geld in den Fußball bringen, aber am Ende ist der Sport immer noch besser dran, wenn Menschen entscheiden, die ihn nicht nur als Vehikel zur Profitmaximierung benutzen, sondern ihn auch lieben. Und man kann Uli Hoeneß vieles vorwerfen, aber nicht, dass er den Fußball nicht liebt. Und genau so hat er den Sport und den FC Bayern immer behandelt. Und das merkt man. Und das ist bei Florentino Perez anders. Sonst wäre er zum Beispiel auch niemals das Gesicht der Super League gewesen. Ein weiteres gescheitertes Projekt, was vielleicht das Erbe von Perez so ein bisschen, naja, so ein Schandfleck ist, wenn man es hart ausdrücken will. Insofern lande ich am Ende bei Uli Hoeneß, weil so ziemlich alles, wofür der FC Bayern steht, nicht erst seit den Nullerjahren, hat dieser Mann geformt und geprägt. Next question. AMH07 fragt, gute Mia, schön dich hier zu sehen. Der FC Barcelona hat zuletzt sowohl den Bayern als auch Real eine ordentliche Packung gegeben. Sind sie damit auf dem Weg, wieder auf Prime-Barca-Niveau zu kommen? Und wer kann sie international im Moment stoppen? Liebe Grüße. Ich teile diese Frage mal in zwei Teile auf. Einmal, wie es da steht, auch Prime-Barca-Niveau, und einmal, wer sie international stoppen kann. Ich glaube, um die erste zu beantworten, müssen wir uns erstmal angucken, was Barca aktuell besser macht als zuletzt. In Person von Hansi Flick, wenn man mich fragt. Weil ich glaube, dass Hansi Flick eben genau der richtige Trainer ist für die aktuelle Situation von Barcelona. Barcelona hat sich in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen selber ein Bein gestellt, weil sowohl Fans als auch Verein immer ganz, ganz wehmütig an eben dieses Prime Barca, an das Barca unter Guardiola gedacht haben, an die goldene Spielergeneration rund um Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol und wie sie nicht alle heißen. Und auf Krampf, ganz krampfhaft versucht haben, das zu rekreieren, was sie damals hatten. Es hat aber nicht geklappt. Sie haben mit viel Geld um sich geworfen. Sie haben versucht, Stars einzukaufen, vielleicht weniger auf La Masia gesetzt, als sie hätten machen sollen. Und jetzt haben sie zuletzt Xavi geholt, um vielleicht auch wieder das zu rekreieren. Auch jemand mit Stallgeruch, jemand, der den Verein kannte, jemand, der aus dieser Generation kommt. Aber auch das hat nach erstem kleinen Hoffnungsschimmer nicht geklappt. Es war dann zu viel Druck. Es hat menschlich einiges nicht gestimmt und so weiter und so fort. Jetzt haben sie aber Hansi Flick geholt. Jemanden, der mit dem FC Barcelona noch nie irgendwas am Hut hatte, außer dass er sie einmal mit 8-2 verprügelt hat. Jemand, der von außen auf vielleicht auch im Verein etwas verkrustete Strukturen blickt und das Ganze, ich will nicht sagen nüchtern betrachten kann, aber zumindest objektiver als jemand, der mit dem Verein schon seit 20 Jahren irgendwie auf eine gewisse Art verbunden ist. Das merkt man vielleicht auch daran, dass Hansi Flick die größte taktische Umstellung im verglichen zu den letzten Trainern gemacht hat. Auch Luis Enrique und auch Xavi wollten sich so ein bisschen von diesem klassischen Barca-Tiki-Taka-Pep-Guardiola-Fußball lösen, aber keiner von denen hat so ein risikoreiches und temporeiches System etabliert wie jetzt Flick. Und das ist vielleicht auch ein weiteres so Symbol dafür, dass man das Konstrukt FC Barcelona ein bisschen renovieren musste und muss, und dass jemand von außen genau der Richtige dafür ist. Ein katalanischer Journalist hat neulich gesagt, dass wenn er Hansi Flick eins raten könnte, wäre es nicht Katalan zu lernen. Das ist vielleicht Quatsch, weil es für ihn wahrscheinlich einfacher wäre zu arbeiten. Aber es zeigt so ein bisschen diese Notwendigkeit eines Mannes, der von außen kommt und das mal von außen ein bisschen auf links dreht. Und das hat Flick eben gemacht. Er setzt vor allem auf die eigene Jugend, wieder klassisch La Masia, klassisch Barcelona, was vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist. Klar, liegt daran, dass der Verein noch nicht so viel Geld hat, aber es klappt bisher hervorragend. Ich meine, in der Startelf jetzt im Clásico gegen Madrid, das die Frage auch anspricht, waren 6 Spieler, 22 oder jünger. Das ist für so einen Top-Club schon eine einigermaßen absurde Zahl, zumal mit Yamal und Kubasi 2 davon einfach erst 17 sind, was ultra jung ist. Und ein anderes Beispiel, Marc Casado, der in meinen Augen gegen Real ein bisschen der Man of the Match war und erst seit Flicks Ankunft überhaupt irgendeine Rolle spielt und davor fast irrelevant war für den Profikader. Und Flick schafft es eben, dieser Mannschaft neues Leben, neuen Esprit und neue Freude einzuhauchen, zusammen natürlich mit einer neuen Spielidee. Er schafft es auch Spielern wie Lewandowski oder Rafinha, die zuletzt vielleicht ein bisschen in einem Formtief gesteckt haben, die fühlen sich nicht völlig wie neue Spieler an, weil Rafinha war auch die letzten Jahre auf Weltklasse-Niveau, aber zumindest hat man das Gefühl, da ist wieder ein bisschen mehr Schwung drin und in der ganzen Mannschaft ist wieder ein bisschen mehr Schwung drin und bisher ist das gut gelaufen. Sie haben mit ihrer risikoreichen Spielweise viel Erfolg gehabt, eben gegen die Bayern, eben im Clásico, auch gegen Villarreal oder gegen Sevilla, 4-1, 5-1 sind diese Spiele ausgegangen, viele Tore geschossen. Natürlich, und damit kommen wir vielleicht zum zweiten Teil der Frage, natürlich wird das nicht für immer gut gehen. Die werden nicht ungeschlagen durch die Saison marschieren, weil auch das Bayern-Spiel hätte anders laufen können, wenn das Kane-Tor nicht zurückgepfiffen worden wäre. Auch die beiden Mbappé-Tore im Clásico, wenn die gezählt hätten, dann verändert sich die Dynamik von so einem Spiel und am Ende verliert Barca das oder es geht unentschieden aus oder zumindest nicht so hoch. Trotzdem glaube ich, dass da aktuell eben vieles zusammengewachsen ist. International wird sie irgendwer schlagen können. Das ist so. Vielleicht die Bayern, wenn sie nochmal vielleicht in einer anderen Phase des Wettbewerbs, also des Champions-League-Wettbewerbs, auf Barca treffen und sich dann ein bisschen angepasst haben an die risikoreiche Spielweise, vielleicht selber auch einen weniger riskanten Ansatz wählen. Aber trotzdem, und dann wieder auf die Prime-Barca-Frage zurückzukommen, trotzdem ist das auf jeden Fall aktuell ein Umbruch, den Barcelona dringend nötig hatte und der vielleicht auch den Weg ebnet für eine wieder etwas erfolgreichere Ära nach einer relativ glanzlosen. Trotzdem, und das gehört auch zur Realität, hat Barca immer noch immens, immens schwere finanzielle Probleme, mit denen sie sich auch in den Folgejahren noch rumschlagen werden. Also vielleicht nicht 2008 Barca, aber zumindest auf dem Weg dahin. Nächste Frage von Mago256. Servus Mia, passend zum Abschied von Alex Popp. Wie siehst du den Frauenfußball in den kommenden Jahren? Zuletzt ist alles immens gewachsen. Glücklicherweise hier auch der Frauenfußball. Denkst du, dass es bald so weit ist, dass junge Mädchen wie die Jungs früh transferiert werden und eine bessere Ausbildung genießen? Und wird deiner Meinung nach der Frauenfußball den Männern auf eine gewisse Art und Weise die Stirn bieten können? Freut mich, dass du heute am Start bist. Hau rein. Ich freue mich natürlich auch und ich freue mich auch ein bisschen mal über Frauenfußball sprechen zu können, den ich auch sehr eng verfolge, nicht ganz so doll wie Männerfußball, aber immer noch zumindest aufmerksam genug, um diese Frage zu beantworten. Es stimmt natürlich, dass der Frauenfußball wächst. Das EM-Finale 2022 zum Beispiel haben in Deutschland mehr Menschen vor dem TV verfolgt als das WM-Finale in Katar. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist ein Fakt, hätte man das vor so 10-12 Jahren gesagt über ein Frauenfußballspiel gegenüber dem WM-Finale, hätten das vermutlich wenige geglaubt, beziehungsweise ist es auch jetzt immer noch sehr überraschend gewesen, aber zumindest ein Zeichen eben dafür, dass es im Frauenfußball mächtig vorangeht. Stichwort Weiterentwicklung passiert natürlich auch in der Infrastruktur. Die Frage hat es schon angesprochen. Mädchen werden immer früher zu Profis, werden überhaupt zu Profis. Das war ja früher auch ganz anders oder vor gar nicht allzu langer Zeit anders, dass die meisten Spielerinnen in der Frauenbundesliga nebenher noch arbeiten mussten. Einige gibt es übrigens jetzt immer noch, die das tun. Aber es geht eben voran. Strukturen werden professionalisiert. Das ist alles wichtig, das ist alles gut, weil auch Geldgeber erkennen, der Frauenfußball hat Potenzial, auch Vereine erkennen das, erkennt man ja allein schon daran, dass der FC Bayern mittlerweile viel, viel mehr in den Frauenfußball investiert und so Wolfsburg ein bisschen den Rang abgelaufen hat in der Bundesliga. Das erkennt man daran, dass immer mehr der Profivereine aus dem Männerbereich auch Frauenmannschaften stellen, dass Vereine wie Eintracht Frankfurt vielleicht sogar Lizenzen aufkaufen, wie vom FFC Frankfurt, dass die Bundesliga mittlerweile nur noch zwei reine Frauenfußballvereine hat, die SGS Essen und Turbine Potsdam. Turbine Potsdam in der letzten Saison sogar nur in der zweiten gespielt hat. Es tut sich auf jeden Fall was. Die Gefahr bei dem Ganzen ist so ein bisschen, dass der Frauenfußball etwas verliert, was er aktuell als unique selling point, um es mal in BWL-Sprache auszudrücken, gegenüber der Männerbundesliga hat. Und zwar eine gewisse Nahbarkeit, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Fanpartizipation, die eben dadurch kommt, vielleicht auch, dass die Spielerinnen nicht alle in Nachwuchsleistungszentren aufgewachsen sind, in Profi-Internaten, dass man als Fan sich nicht erstmal an drei Investoren vorbeidrängen muss, um seine Meinung zu äußern. Ich habe durchaus auch von Fans des Frauenfußballs mitbekommen, dass sie all das neue Geld, was jetzt in den Sport fließt, kritisch sehen, weil sie eben Angst haben, dass viele der so Blüten der Kommerzialisierung, die man am Männerfußball kritisch sieht, vielleicht dann irgendwann auch den Frauenfußball erreichen, obwohl das vielleicht genau einer der Gründe war, warum eben jene Fans vom Frauenfußball wurden. Das habe ich auf jeden Fall auch beobachtet, zum Beispiel. Ich habe im Anfang des Jahres eine Reportage gemacht über die SGS Essen. Damals war sie eben noch der letzte reine Frauenverein in der Bundesliga, wo auch viele der Spielerinnen noch nebenher arbeiten und so weiter und so fort. Und die haben schon viel, viel weniger Geld als all die anderen Bundesligisten. Und trotzdem ist es so, dass dort die Strukturen immer professioneller werden. Ich habe dort mit einigen Fans gesprochen, die dem Ganzen nicht nur positiv gegenüber gestimmt waren. Trotzdem ist auch immer noch Luft nach oben beim Frauenfußball. Die Stirn bieten wird der Frauensport, dem Männersport wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, sobald zum Beispiel die Anstoßzeiten ein bisschen angepasst werden, dass Spiele nicht nur unter der Woche stattfinden oder parallel zu großen Männerspielen, werden sowohl die Zuschauerzahlen im Fernsehen als auch im Stadion weiter wachsen. Und ich kann nur jedem, der das nicht tut, ans Herz legen, mal auch in dieser Saison in die Frauenbundesliga reinzuschauen, denn da läuft echt viel Qualität rum. Gerade beim FC Bayern und beim VfL Wolfsburg und so weiter und so fort, aber auch bei den kleineren Mannschaften. Eintracht Frankfurt schlägt sich sehr gut. Es macht Bock aktuell zumindest und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Die nächste Frage, mal wieder ein kleines Gedankenspiel. Von Brolm Easy X. Moin Mia, wenn du als Auserwählte dazu bestimmt wirst, in ein anderes Universum zu reisen, in dem unser aller Lieblingssport nicht existiert, schlimme Welt erstmal an der Stelle, wen würdest du mitnehmen, um Fußball dort zu erklären bzw. zu etablieren? Du kannst als Unterstützung bis zu drei Personen mitnehmen, eine Legende, ein Trainer und ein Kommentator, drei Legenden, ganz anderes Konzept. Grüße aus der Puppenkiste, Grüße nach Augsburg zurück, Tommy. Ich habe mir kurz Gedanken gemacht und mich für drei Personen entschieden. Einmal Oliver Kahn. Ich habe erst gedacht, Netzer oder Oliver Kahn als so meine zwei Lieblingsfeurigen TV-Experten der letzten 20 Jahre. Dachte mir dann aber gut, bei Günther Netzer ist es schon sehr lange her, dass er zumindest im Fernsehen über Fußball gesprochen hat. Oliver Kahn nicht so weit weg und bildet zumindest diese Ex-Profi-Sparte ab, die die Leidenschaft, die man als Sportler empfindet, vermitteln kann. Außerdem finde ich, ist Oliver Kahn einfach ein sehr lustiger Gesprächspartner von all dem, was man so sieht. Also kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt. Dann, um ein bisschen das Gegenstück zu haben, vielleicht eine etwas sportlichere, analytischere Perspektive, Pep Guardiola, wohl der einflussreichste Trainer der Gegenwart. Und jetzt der wichtigste, Nick Hornby, das ist der Autor von Fever Pitch. Das ist ein englischsprachiges Buch, es gibt es aber auch auf Deutsch, was die Liebe zum Fußball und warum wir alle Fans sind, warum es eben, wie die Frage auch formuliert, unser aller Lieblingssport ist, fantastisch beschreibt, auf eine Art und Weise, wie es keiner allgemein, aber vor allem auch kein Fußballbuch seitdem geschafft hat. Und ich lege jedem ans Herzen, sich mal Fever Pitch durchzulesen, beziehungsweise lege ich auch den fiktiven Bewohnern dieser Parallelwelt ans Herz, Nick Hornby zuzuhören, indem ich ihn als elementaren Bestandteil meiner Dreierkette, die ich schicken würde, auserwählt habe. Jetzt noch zu guter Letzt zwei kleine Off-Topic-Fragen, zumindest so halb. Slim1345 fragt: Sally Mia, cool, dass du einspringst und auch cooler Auftritt im Podcast. Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, damit ist 50 plus 2 gemeint. Auch mir hat es sehr Spaß gemacht. Wie genau war dein Weg in den Sportjournalismus bzw. Content Creator Kosmos und was hat dich dazu inspiriert? Grüße aus dem Breisgau. PS, wir sehen uns im Pokal. Ja, wir sehen uns wirklich im Pokal und rein aus HSV-Sicht freue ich mich da recht wenig drauf. Aber naja, zurück zur Frage. Das ist tatsächlich, ich werde das recht häufig gefragt, deswegen habe ich die Frage hier reingenommen. Ich habe es auch mehrfach im Fragenpost gesehen und kriege die Frage auch auf Social Media relativ häufig. Es ist fast ein bisschen ein Zufallsprodukt und es hat sehr viel mit Culture Berlin zu tun. Ich bin 22 Jahre alt und mache das Ganze noch nicht so lang und hatte auch eigentlich was ganz anderes vor. Ich bin nach Berlin gezogen, um Politikwissenschaft zu studieren, habe das auch etwas über 2 Jahre gemacht und das auch sehr gemocht. Ich hätte es auch gern zu Ende gemacht. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, das mal zu Ende zu machen, weil Politikwissenschaft oder auch Politik allgemein auch zu meinen Leidenschaften zählt und ich immer großen Spaß daran hatte und vor allem in den politischen Journalismus gehen wollte. Das war so immer mein Berufswunsch eigentlich quasi von klein auf. Aber natürlich Fußball auch als Parallelleidenschaft, auch immer sehr gern über Fußball gelesen, auch diverse Magazine, Freunde allen voran und so weiter und so fort. Dann habe ich angefangen, irgendwie dumme Gags über den HSV und Fußball allgemein auf Twitter zu machen. Und irgendwie bin ich dann an diesem Tisch gelandet, der damals noch in einem anderen Studio stand. Aber Niklas Kröger und Nico haben mich gefragt, ob ich einfach mal vorbeikommen will, um was vor der Kamera über Fußball auszuprobieren. Und ich dachte mir damals so, hey, why not? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber mache ich einfach mal. Und ich hatte dann sehr Spaß, hatte auch sehr Spaß mit den dreien und auf diesem Kanal und bei Twitch und so weiter und so fort. Und es war ganz lustig, war dann hin und wieder ein paar Mal zu Gast, bin dann letzten Sommer bei Freunde gelandet und schreibe dort vorrangig auch Podcast und so weiter und so fort. Aber kann eben vor allem so ein bisschen das Verbinden vor der Kamera, Mikro, was mir sehr Spaß macht, aber vor allem auch Schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war Zufall und ich bin aber ganz froh, dass es so gelaufen ist. Nur mal, weil mich diese Frage recht oft erreicht und es auch irgendwie eine weirde Geschichte ist und vor allem ja auch sehr viel mit Culture Berlin zu tun hat. Also an der Stelle danke. Letzte Frage. Eine sehr lustige Frage, über die ich lachen musste, als ich sie gelesen hat. Und zwar fragt Julian auf Discord: Moin Mia, auf welche Fußballspieler passen folgende Taylor Swift Songs? Man muss dazu sagen, wer mir auf Twitter oder Instagram folgt, wird es wissen. Ich bin großer Taylor Swift Fan. Diese Frage werde ich barrierefrei gestalten, sodass sie jeder versteht, auch die, die noch nie ein Taylor Swift Lied gehört haben oder sie nicht mögen. Denn es geht nur um die Titel bzw. das grobe Thema. Ich werde es erklären. Einmal Fortnite. Wer es nie gehört hat, es geht um eine kurze Liaison, die, ich würde mal sagen, bleibende Spuren hinterlassen hat, womit man jeden Leihspieler jemals beschreiben könnte. Beim HSV in rezenten Jahren Joel Poyanpalo. An der Stelle, ich vermisse dich. Nächster Song, Blank Space. Es geht um das lyrische Ich ist ein bisschen eine Person, die viele verschiedene Partner hat und viele verschiedene Beziehungen führt, nicht gleichzeitig, aber so über das Leben verteilt. Was mich natürlich an Bruno Labbadia denken lässt, der als Profispieler und Trainer zusammen die meisten Bundesliga-Clubs gesammelt hat. 10 insgesamt. Insofern der Player in question ist an dieser Stelle der schöne Bruno, den ich auch beim HSV sehr mochte, immer. Dann Shake It Off geht an den besten Dribbler bzw. den besten Abschüttler, um dann beim Titel des Songs zu bleiben, Europas, meiner Meinung nach und ich glaube auch statistisch belegbar, Jamal Musiala, liebe Grüße. Karma, also Karma, recht selbsterklärend, worum es in dem Song geht. Da gibt es im Fußball ja viele Momente. Ich denke als erstes an Thomas Müller 2010 gegen Argentinien, nachdem Diego Maradona, damals Trainer von Argentinien, auf der PK gesagt hatte, er wisse gar nicht, wer das ist. Und Thomas Müller dann natürlich die argentinische Nationalmannschaft erstmal fußballerisch etwas in die Schranken gewiesen hat. Fantastisch. Dann der letzte Song und auch mein letztes Wort in diesem Video, 22, also 22, geht an, natürlich, wer sonst, Davy Selke, denn das ist die Anzahl der Saisontore, die er in dieser Spielzeit für den HSV machen wird. Sag ich jetzt einfach mal so. In diesem Sinne machen wir es zu. Ich glaube, wir haben gute Themen beackert. Einmal international, national, bisschen off-topic, wie sich das gehört. Und es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, das vielleicht nochmal zu machen und wünsche euch allen einen fantastischen Mittwoch. Ciao, ciao.